Grüezi miteinander, ganz herzlich willkommen und einen wunderschönen guten Morgen, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Freunde aus nah und fern. Ich begrüße Sie zu dieser Vorschau auf die neue E-Paper-Ausgabe für Deutschland vom Samstag, dem 20. Juli 2024. So Gott und Microsoft wollen, werde ich heute zurückfliegen in die Schweiz. Ob ich allerdings auch landen kann, das ist alles andere als gesichert. Gestern waren die Flieger am Boden, die Flughäfen gesperrt. In Deutschland, habe ich gehört, konnten sie nicht mehr operieren. In den Spitälern ein Computerkollaps, ein Systemzusammenbruch, ein Nahtoderlebnis der Zivilisation. Wie lebendig begraben lag Europa gelähmt, da inklusive Schweiz. Warum? Weil in den Vereinigten Staaten von Amerika offensichtlich ein Unfall passiert ist bei einer Systemaufdatierung bei Microsoft oder die Sicherheitsfirma hat versagt. Ich habe da nicht alle Artikel im Detail gelesen, aber eine ernsthafte, tsunamimäßige Lahmlegung ganz Europas. Und was mir dieser schwarze Freitag von gestern gezeigt hat, einmal mehr, ist die gefährliche Abhängigkeit, in die Europa mittlerweile geraten ist gegenüber den Vereinigten Staaten von Amerika. Das war ein Unfall, was wir da gesehen haben. Aber stellen Sie sich mal vor, wenn einer in Amerika absichtlich den Hahn zudreht. Die haben sie jetzt gemerkt. Die können im Grunde Europa ausknipsen. Das ist brandgefährlich, meine Damen und Herren. In was für eine existenzielle Abhängigkeit gegenüber den Vereinigten Staaten von Amerika hat sich Europa hinein manövrieren lassen. Jetzt hat man uns doch erzählt, während der Corona-Verrücktheiten, dass wir alles daran setzen sollten, eine solche Abhängigkeit zu vermeiden, die Lieferketten zu diversifizieren, nicht alle Eier in einen Korb zu legen. Nun, die wenigen Eier, die es in Europa noch gibt, es sind immer noch einige, aber nicht mehr so viele wie früher, ja, die liegen doch jetzt fast ausnahmslos alle im Korb der Vereinigten Staaten von Amerika. Und wissen Sie, was der Gipfel ist? In Russland haben Sie von diesem Computercrash überhaupt nichts mitbekommen. Ich habe Geschäftsleute gefragt, hattet ihr Probleme, konntet ihr nicht aufstarten, ging es nicht? Ich habe gesagt, nein, wir haben hier eben andere Computerinfrastrukturen. Wir haben uns abgekoppelt oder wir wurden auch abgekoppelt aufgrund der Sanktionen. Und meine Damen und Herren, das müssen wir uns auch überlegen. Aus demokratischer, aus freiheitlicher Sicht braucht es immer eine Auswahl. Wenn Sie keine Auswahl mehr haben, haben Sie keine Freiheit, haben Sie keine Demokratie. Und wenn Ihnen die Amerikaner im Zahlungsverkehr, im Stromverkehr, der Energie, Stichwort LNG, dieses super teure Gas, das haben wir jetzt geschafft, dass wir das kaufen müssen, weil wir nicht mehr russisches Gas kaufen dürfen, suizidal veranlagt gewissermaßen, in wirtschaftlicher Hinsicht, da unsere europäischen Regierungen. Also wir müssen uns doch da loslösen. Wir müssen doch andere Varianten entwickeln, wie das die Russen getan haben, wie das auch die Chinesen tun, wie das die sogenannten multipolaren BRICS-Staaten tun. Aber wir sind im Moment in Europa ja die Verfechter offiziell des amerikanischen Hegemonialismus, der amerikanischen Vorherrschaft, der Kolonialherrschaft gewissermaßen. Man muss das in dieser Brutalität ausdrücken und das ist nicht gesund. Und der gestrige Tag hat gezeigt, dass das nicht gesund ist. Nun, ich habe eine Woche Russland hinter mir, bin sicherlich auch etwas inspiriert von diesen Erfahrungen. Auf jeden Fall bin ich extrem bereichert. Und ich kann nur allen empfehlen, wenn Sie die Möglichkeit haben, fahren Sie mal nach Russland. Fahren Sie nach Moskau, nach St. Petersburg, aber man könne auch in andere Städte gehen. Das heißt, bei uns, wir sind ja umzingelt von Russland-Verstehern, die ganz genau Bescheid wissen, obwohl man ja Russland angeblich gar nicht mehr verstehen darf. Die erzählen uns, ja, Moskau, das ist da dieses Potemkinsche Riesendorf, das da diese Verrückte im Kreml aufgezüchtet und aufgepinselt hat, um so Naivlingen wie diesen Köppel eine virtuelle Realität vorzuspiegeln. Aber Russland liegt da nieder, unsere Sanktionen machen die Russen kaputt. Denn wir im Westen, wir sind natürlich die Masters of the Universe. Wir sind so mächtig, wir können alles, wir durchschauen alles. Wir sind so weltoffen, so kultiviert, so demokratisch. Und die Russen, ja, das sind halt die Abkömmlinge dieser merkwürdigen Steppenkultur im Osten da. Das sind die barbarischen Horden, die da irgendwo hängen geblieben sind am Ural. Ich überspitze das etwas, aber das ist doch, Entschuldigung, die Mentalität, die uns da tagtäglich in unseren Medien, in unserer Dauerberieselung, in unserer Dauerpropaganda entgegenhämmert. Und deshalb ist es heilsam, einmal aus dieser Gummizelle auszubrechen, um sich da mal selber ein Bild zu machen. Für mich war das hochinteressant. Ich habe jetzt eine Woche lang intensiv Gespräche geführt, vor allem mit Professoren, mit Intellektuellen, mit Außenpolitikern, aber eben auch mit Leuten aus der parlamentarischen Praxis, mit Wirtschaftsleuten, ich habe mit Diplomaten gesprochen, aber ich war auch draußen auf den Straßen und habe mir Supermärkte angeschaut, darüber auch Ihnen einen Film präsentiert, da gibt es alles. 20 Schweizer Schokoladenmarken, Schweizer Käse, deutsche Produkte, wunderbar, alles picobello, blank geputzt, also ein Globus Delicatessa in der Schweiz macht keine bessere Falle als das, was ich hier gesehen habe. Überfluss, Produkte und auch westliche. Wo ist da eigentlich der hermetische Sanktionskäfig? Der hat ja Löcher, die sind größer als jeder Emmentaler Käse. Also üppige Geschäfte. Dann war ich in diesem ukrainischen Restaurant, unweit des imposanten, monumentalen Außenministeriums, also dort, wo sozusagen die Fäden des Kriegs gezogen werden. Eine Huldigung an die ukrainische Kultur. Ich habe mit einem Journalisten gesprochen, einem russischen, dem Dimitri, der mir das erklärt und sagt, dieses Restaurant ist der Beweis, wir Russen, wir wollen nicht, entgegen den Fake News aus dem Westen, aber alles, was der Westen über uns schreibt, ist sowieso falsch. Wir wollen die ukrainische Kultur nicht auslöschen. Wir führen keinen Krieg gegen die Ukraine oder gegen die Ukrainer, sondern wir wehren uns gegen den Versuch des kollektiven Westens, die Ukraine zu benutzen als Presslufthammer gegen Russland. Die Ukraine als riesiges, übrigens auch ausbeutbares und kommerziell verwertbares Gelände gegen Russland, als Anti-Russland, das dürfen wir nicht zulassen. Wir sind doch nicht verrückt, wir können es doch niemals akzeptieren, dass die Amerikaner ihre Atomwaffenbasen immer näher an unsere Gurgel schieben. Sollen wir warten, bis diese Raketenstationen, bis amerikanische Nuklearwaffen auf dem Roten Platz in Moskau aufgestellt werden? Und jetzt, bevor Sie das wegwischen, meine Damen und Herren, möchte ich Sie einladen zu einem kleinen Gedankenexperiment. Stellen Sie sich einmal vor, der wunderschöne US-Staat Texas, der jetzt auch nicht seit Menschengedenken zu den USA gehört, Texas würde eines Tages zum Schluss kommen, nein, also bei diesem linken Woke-Amerika, da mache ich jetzt nicht mehr mit. Das geht mir zu weit, was da diese blauen, demokratischen, wokeisierten Politiker machen. Das ist ein Abgrund, in den wollen wir nicht hineinstürzen. Sezession, Loslösung, aber in voller Freundschaft zu unseren früheren Vereinigten Staaten von Amerika. Wir haben nichts gegen die Vereinigten Staaten von Amerika. Wir gehörten lange dazu, jetzt nicht mehr, weil uns die Richtung der USA nicht gefällt. Es gibt da natürlich interne Auseinandersetzungen. Es gibt natürlich auch die Texaner, die da lieber bei den USA geblieben wären. Aber in einem demokratischen Entscheid wird beschlossen, wir gehen weg. Okay. Jetzt läuft das ein paar Jahre einigermaßen gut und plötzlich würden sich da anschleichen die Chinesen und die Russen, die auch gegen diese Woke-Philosophie sind, gegen diesen politisch korrekten linken Rigorismus. Die würden da gewissermaßen über die Brückenköpfe Venezuela langsam in Mexiko zwischenlanden und dann würden sie in Houston oder Dallas, je nachdem, wo dann die Hauptstadt wäre, würden sie einen Aufstand vielleicht nicht anzetteln, aber sie würden ihn ermutigen und auch etwas in die gewünschten Bahnen lenken. Und dann würden die Texaner sagen plötzlich, ja, ab sofort ist Englisch nicht mehr die offizielle Sprache, sondern nur noch Mexikanisch und Spanisch. Wir gehörten ja früher einmal zu Mexiko. Dann errichten wir da alles Denkmäler von denen, die da gegen die Amerikaner einmal aufgetreten sind, in den verschiedenen Kriegen, die es da gab. Und die Chinesen und die Russen würden dann immer mehr Militärberater, Militärmaterial da hineinschieben. Es käme zu Loslösungstendenzen. Teile von Texas würden lieber wieder den Vereinigten Staaten beitreten wollen. Das würde dann die Hauptstadt zum Anlass nehmen, diese Gebiete zu beschießen. Und die Chinesen und die Russen wären mittendrin. Was glauben Sie, wie lange die USA einer solchen Entwicklung zuschauen würden? Würden Sie 8 Jahre lang warten, wie Präsident Putin von 2014, also seinen westlich inspirierten und auch ziemlich ferngelenkten Putsch in Kiew gab, bis 2022, wie Bürgerkrieg und allem, was dazugehört an Schrecklichkeiten? Würden Sie 8 Jahre lang warten? Würden Sie 48 Stunden lang warten? Beantworten Sie diese Frage selber. Das ist ein Beispiel, das ich gehört habe im Gespräch mit Leuten hier, die fassungslos sind über die Entwicklung und die Zuspitzung, die sie verursacht sehen, vor allem durch den Westen. Wenn Sie mit Russen sprechen, dann sagen die Ihnen, zumindest die, mit denen ich gesprochen habe, dann sagen die, wir haben alles probiert, um diesen Krieg diplomatisch zu verhindern. Worst-Case-Szenario, Einmarsch mit unseren Truppen. Wir wurden gezwungen dazu. Und die große Frage, die man sich hier stellt, und nicht alle beantworten sie gleich, ist die Frage, hat sich Putin verkalkuliert? Hat er den Westen unterschätzt? Hat er überambitioniert, nicht damit gerechnet, dass eine derartige Gegenwehr kommt, übrigens auch von den Ukrainern selber. Das haben mir jetzt auch Leute bestätigt, die in enger Verbindung mit den Streitkräften stehen. Das ist ein großer Respekt auch von Seiten der Russen gegenüber der Kampfkraft der Ukrainer vorhanden. War es ein Fehler von Putin, ein Kapitalfehler, diese militärische Konfrontation zu wagen und jetzt in der unbequemen Situation zu sein, dass die Amerikaner natürlich schrittweise hier die Brücke nachlegen, den Druck erhöhen, mit dem Ziel, wie man denkt, wie man sich das hier zurechtlegt, sie möchten Putin als Papiertiger entlarven. Sie möchten ihn immer mehr zur Neigung bringen, taktische Nuklearwaffen einzusetzen, aber eigentlich, so interpretiert man das hier, würden die Amerikaner damit rechnen, dass Putin nicht so dumm sein wird, taktische Nuklearwaffen einzusetzen. Das wiederum gäbe aber den Amerikanern zu sagen, seht her, der blufft ja nur im Kreml. Sie möchten ihn als schwach entlarven und dadurch natürlich destabilisieren. Das ist das Gefühl und dieser Eindruck, dass sich da Russland eben nicht der Ukraine gegenüber sieht und einem legitimen Unabhängigkeitskampf, sondern dass diese Ukraine irgendwo missbraucht wird für ein größeres geopolitisches Ziel mit der Absicht, Russland letztlich zu beseitigen und in heutiger Form und den Präsidenten Putin wie einen Milosevic damals in Jugoslawien vor Gericht zu stellen und damit Russland natürlich zu schwächen, zu zerschlagen vielleicht sogar wie Jugoslawien, dieses Gefühl ist weit verbreitet. Jetzt kann man das wegwischen und sagen, es ist einfach Paranoia. Die Spinnen sagen, es sehen viele Russen so. Und was interessant ist, dass gemäß Umfrageergebnissen, das ist mir mehrfach bestätigt worden, seit Einführung der Umfragen hat Präsident Putin noch nie eine derart hohe Zustimmung gehabt wie heute. Man könnte also sagen, dass er im Unterschied zu vielen Regierungen im Westen eine viel größere demokratische Legitimität hat als manche jener Zauberkünstler, die jetzt auf die Barrikaden steigen und sich da zu Superdemokraten erklären gegen die finstere Autokratie im Osten. Natürlich interessant für mich jetzt auch gewesen, die Person Putins zu erkunden. Was ist das für ein Präsident? Wie sehen ihn die Russen? Wie ist er einzuordnen in der russischen Geschichte? Und da habe ich so viele interessante Anregungen und Geistesblitze aufschreiben können. Ich versuche die dann alle in einem Artikel auch etwas zu verdichten nächste Woche. Aber etwas, was mir geblieben ist, und ich glaube, das, was als Leistung von Putin anerkannt wird, er hat den kaputten russischen Staat der 90er Jahre wieder aufgerichtet, zum Leben erweckt. Was man ausblendet bei uns, ist die Zeit der Wirren im Gefolge des Zusammenbruchs der Sowjetunion. Gorbatschow, der Held des Westens, den haben sie gehasst in Russland. Warum? Nicht, weil er den Reformbedarf erkannt hat, das wird ihm schon attestiert. Aber die Art und Weise, wie er es umgesetzt hat, hat zur Zerstörung der Heimat, zur Zerstörung der Sowjetunion geführt, die man mit Russland identifiziert hat. Das hat sich nicht zusammenhalten lassen, ist auseinandergebrochen. Das war die Katastrophe 1. Er musste abtreten, weil er die Unterstützung der Bevölkerung verloren hatte. Dann kam Jelzin, am Anfang stark, dann immer schwächer, alkoholisiert. Und die Amerikaner haben hier eine Schockdemokratisierung, eine schockartige Einführung der Marktwirtschaft bewirkt mit verheerenden Folgen, Zerstörung des Wohlstands, Ausverkauf der Rohstoffe. Die Amerikaner haben im Grunde an den Schaltzentralen gesagt, wo es lang geht. Und man musste befürchten, dass Russland tatsächlich auseinanderbricht, allerdings ein sterbender Koloss mit Atomraketen. In diesem Moment ist gewissermaßen aus der Kälte emporgestiegen der russische James Bond. Ich benutze diese Formulierung, ich habe das früher schon mal vor über 20 Jahren geschrieben, Wladimir Putin, der es innerhalb von Rekordzeit geschafft hat, die Russen zu überzeugen und dann eben den Staat wieder irgendwie zurückzubringen ins Reich der Lebendigen und die Grundlagen geschaffen hat für die Stabilität. Denn etwas, und das vergisst man bei uns, die Russen sind chaos-traumatisiert. Die sind gewissermaßen gegen das Chaos geimpft. Und Putin hat das Chaos der 90er Jahre gebannt, hat den Stolz zurückgebracht, natürlich auch das Ansehen und auch die respektable Stellung Russlands in der Welt. Und er hat auch die Bedingungen der Möglichkeit von Wohlstand geschaffen. Das wird bei uns immer weggewischt. Ja, die haben ja nur diese riesigen Rohstoffreservoire ausverkauft. Er hat überhaupt nichts geleistet. Es greift zu kurz, meine Damen und Herren. Ich glaube, das sind wohlfeile, selbstschmeichlerische Theorien. Russland ist nicht so arm dran, wie man sich das ausmalt. Russland hat natürlich, das verleitet auch zur Bequemlichkeit, vom Ausverkauf und Verkauf der Rohstoffe gelebt. Man kann einfach ein Loch in den Boden graben und da kommt irgendetwas raus, was man teuer verkaufen kann. Aber die Sanktionen haben jetzt Russland natürlich auch zur Innovation gezwungen. Und das ist mir auch von mehreren erzählt worden. Die Russen sind Überlebenskünstler, sind Anpassungskünstler. Sie brauchen aber manchmal auch den Druck, um über sich hinaus zu wachsen. Dieser Vielvölkerstaat, das ist ja ein Vielvölkerstaat. Und zwar nicht jetzt in politischer Hinsicht, erinnert er mich daran, aber gewissermaßen von dieser ganzen Multikulturalität her, dieser nebeneinander in ihrer eigenen Kultur existieren könnenden Mikrozivilisationen. Das ist Russland wie eine Art riesige Schweiz. Die Schweiz ist ja auch nicht ein Melting Pot, wo alle gleich sind, sondern ein Mischmasch, ein schönes, eine Vielfalt von unterschiedlichen Kulturen. Und Russland ist das auch. Und irgendwie haben sie es fertiggebracht, dieses Gebilde zusammenzuhalten und trotzdem diese einzelnen Kulturen nicht zu vergewaltigen. Und dies jetzt mit Blick auf Putin vor dem Hintergrund einer ganz schwierigen Zeit. Und bevor man sich jetzt überlegt im Westen, wie man diesen fürchterlichen Putin wegbringen kann, muss man sich einmal vor Augen führen, was in diesem nach wie vor fragilen Staat Russland oder relativ fragilen, zum Glück nicht mehr so fragilen Staat Russland, was dann los wäre. Und ein Putin-Russland, sagen wir mal, ein autoritär geführtes Russland ist sicherlich eher im Interesse des Westens als ein schwaches, zerfallendes Russland. Und wenn wir beim autoritären Stil sind, ist auch interessant. Einer, der für drei Regierungen gearbeitet hat, hat mir erzählt, Putin, nach seiner Beurteilung, versuche die Grundlagen des Staates wieder so aufzurichten und auch die Wirtschaft so in Gang zu bringen, dass spätere Generationen ein Russland übernehmen können, das weniger auf einen starken, dominanten, autoritären und langjährigen Führer angewiesen sein wird. Natürlich ist das auch Wunschdenken, natürlich ist das auch Hoffnung. Und viele im Westen werden jetzt lästern und sich höhnisch zurücklehnen. Aber ich habe Respekt vor dieser Aufgabe und ich nehme die Russen darin auch ernst. Und eine letzte Erkenntnis, die ich hier jetzt einfach so spontan improvisierend hinlege, eine letzte Erkenntnis ist, nichts ist überflüssiger und nichts ist dümmer als diese Konfrontation, die jetzt stattfindet, vor allem zwischen Europa und Russland. Russland ist zutiefst europäisch, aber eben nicht nur europäisch, sondern aufgrund seiner Geschichte, seiner Geografie auch asiatisch geprägt. Ist in vielerlei Hinsicht westlich und europäisch, natürlich enttäuscht jetzt. Sie haben das Gefühl, man sei vom Westen verraten, nicht respektiert worden, herumgeschubst worden. Das ist ja auch tatsächlich passiert. Ohne Not, übermütig, weil der Westen, die Amerikaner den Kalten Krieg gewonnen haben. Aber es steckt so viel Westen, so viel Europa in diesem Russland drin. Und einige der von mir Befragten, die wissen über Europa, über unsere Kultur besser Bescheid als wir selber. Und wir behandeln die, als ob sie Barbaren wären. Leute, die erst mit einem Fuß, mit einem Bein in der Zivilisation angekommen sein können. Und diese Überheblichkeit, die rächt sich jetzt. Aber das Verbindende ist so groß. Und das sieht man eben auch, wenn man einmal selber nach Russland geht, dass diese neue Mauer, dieser eiserne Vorhang, der da hochgezogen wird, dieser Stacheldraht des Wahnsinns, der ausgerollt wird, das ist das Überflüssigste, das ist das Letzte, was wir jetzt brauchen können. Und ich wünsche mir, dass Europa endlich wieder zur Besinnung kommt, dass Europa, und in bescheidenem Ausmaß können vielleicht auch die Schweizer mit ihrer Neutralität hier einen Beitrag leisten, aber da müssen wir zuerst wieder zurückkommen zur Neutralität, dass dieses Europa jetzt endlich aufhört, sich am Nasenring führen zu lassen, der Vereinigten Staaten von Amerika. Nicht gegen Amerika, nicht gegen die USA. Aber die Freunde im Westen, die brauchen eben dieses Europa auch, das die Amerikaner vor den Amerikanern schützt, vor den Amerikanern rettet. Wenn sie wieder mal auf einen Kreuzzug abheben, wenn sie wieder mal das Gefühl haben, sie stehen einen halben Zentimeter näher beim lieben Gott, diese Evangelikalen und Frömmler, die sich dafür Christ, sozusagen für den Rotary Club der Christen halten. Das sind einfach gefährliche Anmaßungen in einer heutigen Welt mit verschiedenen selbstbewussten Ländern, die auf alle auf ihre Art und Weise anders, aber faszinierend sind, nicht mehr akzeptiert wird. Und anstatt uns hier in so eine Konfrontationsstimmung hineinzustürzen, müssen wir die friedliche Koexistenz üben. Und Russland, und vielleicht könnte der Westen das von Russland lernen, alles andere als ein perfektes Land. Man kann sicherlich sehr viel an Russland kritisieren, aber ich muss jetzt Russland nicht auch noch kritisieren, weil es den ganzen Tag, 24 Stunden pro Tag kritisiert wird im Westen und meistens auch noch zu Unrecht. Vielleicht könnte der Westen von Russland lernen, wie man die friedliche Koexistenz unterschiedlichster Religionen, unterschiedlichster Stämme, unterschiedlichster Zivilisationen auf einem zugegebenermaßen großen Gelände praktiziert, anstatt immer nur von oben herab zu blicken und Vorschriften machen zu wollen. Wir müssen wieder zusammenarbeiten, meine Damen und Herren, und Europa könnte da eine ganz wichtige Rolle als Verbindungsglied spielen. Hoffen wir, dass dies mehr als eine Hoffnung ist. Jetzt aber zur neuen Ausgabe für Deutschland. Hab's nicht vergessen. Hab sie hier elektronisch. Titelbild. Natürlich, auch wir stehen im Banne der USA. Ist nicht alles schlecht an den USA. Im Gegenteil. Die USA sind hoch inspirierend. Russland ist es aber auch. Und in Europa steckt noch viel mehr als Nancy Faeser und wie sie alle heißen. Ich will jetzt nicht an dieser Politikerin exemplifizieren, aber Sie wissen, worauf ich vielleicht hinaus wollen könnte. Trumps Auferstehung, Mut und Würde im Angesicht des Todes, hochinteressant, jetzt auch dieser Parteitag. Donald Trump, verletzlich wirkend, besinnlich wirkend, ein anderer Trump, immer noch kämpferisch, aber nicht mehr so scharf. Mit etwas Abstand habe ich mich gefragt, ist das vielleicht die Wirkung auch so einer Nahtoderfahrung, dass es eben irgendwie doch funktioniert, einen abzuschrecken, einen vielleicht auch einzuschüchtern? Oder ist das auch Taktik, Reife, staatsmännisch jetzt aufzutreten? Aber es gibt sicherlich auch solche, die sich etwas Sorgen machen. Hat Trump vielleicht jetzt auch etwas den Biss verloren, die Entschlossenheit, die Missstände beim Namen zu nennen und anzupacken? Sehr interessant, sehr beeindruckend, wie die Republikaner aber diesen Parteitag durchgeführt haben. Eine riesige, auch Hollywood-Show, die da stattgefunden hat. Durchaus auch mit selbstkritischen, ironischen Akzenten. Ich habe von diesem Prediger gesprochen, der noch eine Trump-Imitation vor dem Segen eingestreut hat. Nancy Faesers Guillotine, Deutschlands Innenministerin, rasiert die Pressefreiheit. Wie verwahrlost, fragt Kurt Zimmermann, muss ein Staat sein, wenn er anfängt, Zeitungen zu verbieten? Und wo ist denn da die Zivilcourage der Medien, die sich da wehren für dieses Magazin Kompakt, an dem man sich ja bis jetzt auch eher die Schuhe abgeputzt hat, nicht mal ignoriert? Aber hier geht es ja nicht um Kompakt, sondern es geht um Sein oder Nichtsein der Meinungsfreiheit. Und das ist ein, man muss es allerdings auch sagen, stümperhaft durchgeführter Angriff auf die Pressefreiheit. Stümperhaft. Ohne Gerichtsbeschluss, eine reine Exekutivanordnung, eine autokratische Entscheidung von einer Regierung, die sich ja einbildet, die Demokratie mit der Muttermilch eingesogen zu haben. Also, dem ist nur noch mit der Komödie beizukommen. Der Westen hat Syrien zerstört. Eva Filippi, Grand Dame der tschechischen Diplomatie, über ihre tragischen Jahre in Damaskus. Eine ganz andere Sicht. Sehr wichtig, diese anderen Sichtweisen einzufangen, weil diese bretternde, dröhnende Einfalt, die uns da täglich entgegenzuckt, entgegenschlägt, entgegendröhnt, führt zu einer einseitigen Beanspruchung unserer Hirnrinden. Exklusiv Orbans Friedensbrief an die Europäische Union. Nichts ist bezeichnender als in der EU von heute ein Mann auf die Abschussliste gerät. Warum? Weil er sich für Frieden, Diplomatie und Dialog einsetzt. Ich meine, wirksamer kann man sich ja selber nicht entlarven als diese Apparatschiks in Brüssel. Liebeserklärung an die Monarchie. Ich kann Matthias Matussek verstehen. Die sehnen sich jetzt schon in Deutschland nach der Monarchie zurück, weil das, was sie da als Demokratie serviert bekommen, also das lässt einen wirklich zum Monarchisten werden. Wobei, in der Schweiz sind wir davor immer noch etwas gefeit. Nicht, weil wir die besseren Demokraten wären. Nein, aber wir haben das bessere System mit der direkten Demokratie. Aber wenn sie in Deutschland die direkte Demokratie einführen wollen, dann werden sie vom Verfassungsschutz überwacht als Gegner der Demokratie. Also mehr Demokratie schadet offenbar dem, was man in Verfassungsschutzkreisen als Demokratie bezeichnet. der Wahnsinn entstellt sich zur Kenntlichkeit. Meine Damen und Herren, eine etwas ausführlichere Morgensendung, inspiriert vielleicht auch, weil ich gar noch nicht weiß, ob ich abreisen kann, ob diese Computer-Malheurs mich da stoppen werden. Auf jeden Fall danke ich Ihnen ganz herzlich für die Aufmerksamkeit jetzt über diese lange Strecke hier. Verzeihen Sie meine vielleicht etwas ausführlichen Darlegungen zu Russland. Ich bin schon daran, den Artikel hier darzulegen in meinem Kopf. Auf jeden Fall melde ich mich zurück. Ich danke Ihnen herzlich und vor allem auch dafür, dass Sie mir da etwas gefolgt sind bei dieser Reise, bei diesen Gesprächen. Wir werden jetzt laufend die aufschalten und in der nächsten Ausgabe, dürfen Sie nicht verpassen, werde ich dann noch einmal überdacht und vielleicht noch etwas besser verdaut als heute meine Eindrücke zu verdichten versuchen. Jetzt wünsche ich Ihnen ein wunderschönes, entspanntes Wochenende. Verzweifeln Sie nicht an dieser Welt. Wir haben sie in der Hand, jeden Tag eine bessere Welt zu schaffen. Jeder Tag ist eine Chance. Wir müssen sie nur packen. Bis bald.